Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Ahmed Scheer von der German Wrestling Federation. Hallo.
Jo, hi.
Ich habe dich heute eingeladen, weil ich wollte mal über Wrestling reden, weil ich denke, und das siehst du wahrscheinlich ähnlich, dass in Deutschland Wrestling größtenteils falsch dargestellt wird oder wahrgenommen wird, oder nicht?
Ja, absolut. Also es hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert, ehrlich gesagt. Aber wir sind noch lange nicht auf dem Punkt, wo es zum Beispiel, wie es in England wahrgenommen wird oder geschweige denn in Amerika oder Japan.
Also die Wahrnehmung in Deutschland ist ja, das ist nur Show und vielleicht noch Kirmesboxen. Mhm. Da sagst du ja auch, das stimmt nicht. Was ist es denn dann? Ganz blöde Frage.
Ja, wenn du es wirklich in einem Wort sagen möchtest, dann ist das auf jeden Fall Entertainment. Ja, also ja. Oder wie es jetzt von der WWE in Amerika selbst genannt wird, Sports Entertainment. Ja, also ich denke, das trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Weil Wrestling ist halt so eine Sportart, keine Ahnung, wenn ich mache gerne Jiu-Jitsu und ich gehe, wenn ich zum Training gehe mit meinen Trainingskollegen, dann haben wir auch mal gerne ein paar Matches, also einfach gegeneinander gekämpft, weil einfach für die Fitness und ein bisschen Sparring und so weiter und Jiu-Jitsu oder Boxen oder Kickboxen, das eignet sich dazu ganz gut. Aber du würdest nie im Leben ein richtiges Wrestling-Match einfach mal so aus Spaß in der Halle betreiben, wenn ihr nur zu zweit da seid. Also Wrestling ist wirklich ein Sport, den man einfach nur ausübt, wenn da auch Publikum da ist. Oder zumindest Leute zuschauen, weil Publikum gibt's ja in der heutigen Situation nicht mehr wirklich. Aber beim Livestream oder, ja, es wird länger, das sieht so aus. Ja. Genau, beim Livestream oder so hast du ja dann auch halt Leute, die da zuschauen und du interagierst mit denen ja auch dann.
Ich meine, es wird ja dann dieses Klischee da geboten, ist alles fake, die wissen es vorher, die treffen sich nicht und so weiter. Inwieweit stimmt das oder inwieweit stimmt das nicht?
Ja, also wir die German Wrestling Federation, uns gibt es schon seit 1995 und du musst wissen, in der Zeit war in Deutschland, also gab es gar kein Wrestling. Das Einzige, was es damals gab, war die CWA, die Catch Wrestling Association, und das war Catchen. Und Catchen unterscheidet sich nochmal mit dem Wrestling, dass der Entertainment-Teil da ganz, ganz, ganz runtergeschraubt wird. Und der sportliche Teil dann wirklich komplett im Vordergrund liegt. Und das war auch den deutschen Promotern damals halt sehr wichtig, dass das von Anfang an dieses amerikanische, selbst von den deutschen Catchern verpönte amerikanische Wrestling, das sie auch als Show dargestellt haben oder wahrgenommen haben, haben sie gesagt, das wollen wir hier nicht. Wir wollen also richtiges Catchen. Wir wollen praktisch das Wrestling, das man in Amerika sieht, nur in viel ernster, sage ich jetzt mal. Genau, und das war praktisch die CWA. So, und das bedeutet, der größte Teil der Fans, die man hier in Deutschland hatte, waren entweder Leute, die WWE Wrestling gucken und gerade diesen Entertainment-Teil geliebt haben und denen, ich sag mal jetzt, egal war, was da, also ob es jetzt irgendwie mehr Sport oder mehr Show ist, und dann hattest du die deutschen Catch-Fans, ja, damals gehabt. Die jetzt also wirklich das Amerikanische, das zu überzogen, einfach gar nicht mochten. So, und dann kamen wir halt, German Wrestling Federation, die sich sehr ans Amerikanische orientiert haben, aber eben in Deutschland, durch den ganzen Catchern und so weiter, wurden wir ausgebildet, ich und mein Bruder, und dann haben wir natürlich diese Mentalität mitgenommen. Das heißt, wir haben wirklich eine Mischung aus denen gemacht und haben also den Sport erstmal sehr im Vordergrund gestellt und dann ein bisschen mehr Entertainment, als das jetzt von der CWA kann.
So, okay, ja. Was ist der Unterschied zum Catchen?
Genau,
sonst ist es. Für viele Leute ist das ja ein Eimer.
Genau, ja, an und für sich. Da gibt's, also die Shows in Deutschland, das hat sich auch jetzt mit dem Wrestling noch nicht geändert, es ist mehr Kontakt. Also die Schläge, die knallen, die klatschen, es ist einfach viel mehr Kontakt. Es gibt also, da ist eine ganz andere Sensibilität unter den Wrestlern, als es jetzt vielleicht in Amerika und zwar jetzt ganz besonders in der WWE der Fall ist. Was in gewisser Weise ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil die in der WWE in Amerika, die bezeichnen sich selber auch als Live-Soap-Opera. Das bedeutet, dass sie ja wirklich so eher Stories darstellen und dann mit Kampfhandlungen mixen. Und in Deutschland oder Japan ebenfalls, da ist es dann eher, wie gesagt, der Sport, das Catchen, das Wrestling ist immer noch in der Assoziation des Sports. So, und das heißt, wenn du bei unserer Live-Show mal dabei bist, das heißt, wir hatten da mal, jetzt muss ich überlegen, wie hieß der Typ nochmal, Friedmann oder so? Friedmann, wie heißt der nochmal? Das ist ein.
Ja.
Wie ist denn sein Vorname? Friedmann, weißt du, wie ich meine? Diesen.
Ja, ich weiß. Ich habe den auch schon mal gesehen. Irgendwann in Hannover.
Genau. Ich habe bloß vergessen, wie er heißt. Wer ist er, was ist er denn eigentlich nochmal genau? Der ist ja Politiker und.
Genau. Michel Friedmann.
Ich schicke das mal. Okay, genau. Der war auch bei uns beim Wrestling gewesen. Mhm. Auch mit den Vorurteilen gewesen. Und hatte, bevor es losgeht, genau diese Vorurteile, ausschließlich die Vorurteile geäußert. Das bedeutet, es gibt nur diese zwei Vorurteile beim Wrestling. Nummer eins, es ist brutale Gewaltverherrlichung. Da werden Leute mit Stühle geschlagen oder Leute, die am Boden liegen, werden getreten. Oder es ist lächerliche Show. Leute mit lächerlichen Kostümen sind im Ring und tun so, als ob sie sich da irgendwie verprügeln würden.
Also einmal es tut weh und einmal es tut gar nicht.
Genau, es gibt nur diese beiden. Es gibt nur schwarz und weiß, was die Vorurteile angeht. So, und dann habe ich ihnen gesagt, ich sage, pass auf, darüber möchte ich jetzt vor der Show gar nicht groß diskutieren, das machen wir nach der Show. Dann reden wir, wenn du es dir live angesehen hast, und dann können wir darüber reden, also wie du es empfunden hast, wenn du da als Zuschauer live sitzt und dir das anschaust. Dann hat man halt ein paar andere Themen noch abgearbeitet, der hat halt Fragen gehabt, wie das als Berufschance überhaupt in Deutschland wahrnehmbar ist und sowas. Genau, nach der Show haben wir gesprochen und er sagte, es ist nichts für mich, Wrestling wird nie was für mich sein, aber ich habe Respekt vor dem Sport, weil wenn man wirklich live dabei sitzt und sieht, die Schwerkraft ist einfach, die kannst du nicht austricksen, und wenn die Wrestler da im Ring sind, das knallt und klatscht, wenn du da live bist, siehst du, wie viel Kontakt dann doch da ist. Und das ist nochmal ein großer Unterschied, wobei das ist in Amerika mittlerweile auch nicht mehr so, wie es noch zu der damaligen Zeit war, wo es extrem verpönt wurde von Europa oder von europäischen Catchern. Das ist mittlerweile auch schon deutlich tougher geworden. Das heißt, die WWE selber orientiert sich sehr, sehr stark an die UFC, Ultimate Fighting. Das sagt ihr sicherlich was, nämlich an.
Ja, klar, das ist genau. Halt richtig, genau. Boxen und Treten.
Genau. Und da die WWE ist halt also super begeistert, wie schnell wachsend doch die UFC in Amerika gewesen ist und auch immer noch ist. Und wollten, dass die Wrestler auch mehr den sportlichen Aspekt im Vordergrund stellen. Und das hat sich
da werden ja auch zunehmend Leute von der UFC wegverpflichtet zur WWE, wie genau, zum Beispiel Matt Riddle oder Shayna Baszler.
Genau, das ist richtig. Also, und oder auch umgekehrt, da haben es natürlich einige Wrestler immer wieder bei der UFC oder sonst so versucht. Und das ist etwas, das also auch in Amerika, wie gesagt, ein bisschen mehr Anklang gefunden hat. Und das ist sogar so weit gegangen, dass ein deutscher Wrestler, der sich Walter nennt, ist ein großer Österreicher, also Österreich/Deutsch. Und der hat ein Gimmick, er nennt sich Ringkampf. Seine Gruppierung nennt sich Ringkampf und er selber bezeichnet sich auch als Ringkämpfer. Und der ist mit seinem ganzen Charakter und seinem Auftreten, wie er ist, so beliebt, dass er in Amerika der gefragte Wrestler überhaupt gerade ist. Die WWE will ihn nach Amerika holen, aber er lebt weiter.
Er möchte aber nicht.
Er möchte nicht, nein. Der sagt, Europa reicht mir. Die WWE hat ja mittlerweile in England auch eine kleine Promotion eröffnet, also das nennt sich dann NXT, das ist also praktisch die nächste Stufe der WWE, NXT UK in dem Fall, und da ist er World Champ seit, was weiß ich, jetzt durch Corona natürlich noch deutlich länger, aber es sind schon bestimmt 2 Jahre. Und wie gesagt, die wollen doch gerne nach Amerika holen, und ich habe ein bisschen das Gefühl, also die irgendwann mal werden die es schaffen, weil wenn die Summe stimmt, dann wird er dann noch rübergehen, und da in Amerika ist halt wirklich das große Geld beim Wrestling. Ja, also wir reden halt von deutlich siebenstellig und so.
Ja, man muss dazu sagen, es gibt die WWE, die ist groß, dann gibt es noch so 2, 3 Konkurrenzligen in den USA, wo man viel Geld mitverdient. Mhm. Und NXT ist sozusagen die Farmliga der WWE. Also ganz muss, genau. In Anführungsstrichen erst, wenn man nicht schon der große Superstar beim UFC oder so ist, erstmal durch die NXT durch, genau. Sich da beweisen, dass das Gimmick, dass das technisch alles okay ist. Und dann darf man vielleicht auch mal auf der großen Bühne auftreten.
Genau, weil der WWE ist selbstverständlich wichtig, dass du deren Style auch kämpfst. Ja, also so Wrestlers wie die es sich wünschen. Es gibt halt verschiedene Stile weltweit, wobei man an und für sich sagt, dass er sich in 4 Stile unterteilt. Das heißt also europäisch, das hatte ich dir erzählt, das Catchen in dem Sinne. Dann das mexikanische Wrestling, das ist das Wrestling, das sehr spektakulär ist, sehr, sehr spektakulär.
Ja, läuft viel in der Luft ab,
sozusagen. Genau. Und das sind auch die Charaktere sind auch dann entsprechend sehr, sehr bunt. Mit Masken, sehr bunt und so weiter, genau. Genau, und dann gibt es das japanische Wrestling, das ist sehr, sehr, also da ist der Sport komplett im Vordergrund. Und dann das amerikanische Entertainment Show Wrestling, genau. Das sind also die vier Stile, wie man so schön sagt.
Ja, es ist ja zunehmend so, dass die WWE auch in Deutschland im Fernsehen wahrgenommen wird auf ein oder zwei Kabelsendern. Und mir hat mal einer gesagt, dass gerade Kinder das total toll finden, weil das sind irgendwie im Prinzip fleischgewordene Superhelden,
ja,
genau, und Superbösewichte, die da,
ja, genau, antreten. Genau, genau. Also das
trifft. Ist das in Deutschland auch der Fokus so ein bisschen, um ja, Geld zu verdienen?
Ich sag mal jein. Also es trifft besonders zu auf den mexikanischen Wrestling-Stil und den amerikanischen Wrestling-Stil. Mhm. Aber wie ich dir schon gesagt hatte, wir hatten damals mit der German Wrestling Federation, haben wir uns sehr am amerikanischen Wrestling orientiert und deswegen haben wir also das sehr krass übernommen. Das heißt also, die es gibt die sogenannten Babyfaces, das sind die Guten, ja, und dann gibt es die Heels, das sind die Bösen. Das haben wir dann wirklich, also kannst du sagen, eins zu eins so übernommen. Haben aber trotzdem versucht, also wenn da zum Beispiel, da kam jemand zu uns, der hatte sich TAs genannt, okay, war so ein lächelnder Babyface jetzt in dem Sinne, und die haben gesagt, was ist denn ein TAs? Also dein richtiger Name ist Pascal. Da haben wir gesagt, gut, ich meine, du bist ein deutscher, großer Wrestler, davon gibt es auch nicht allzu viele, besonders in der Zeit, dann nennen die dich einfach Pascal. Und was für ein Nachname? Also beim Nachnamen, da sind wir mal ein bisschen offen, da lassen wir uns gerne mal ein bisschen inspirieren, was für Namen funktionieren in Deutsch. Dann wurde er aus wie Pascal Spalter. So, und Pascal Spalter ist sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Und der wollte immer in Richtung Schauspiel, wollte schon immer in Richtung Schauspiel was machen. Also haben wir gesagt, gut, dann spiel dich doch einfach selbst und lass alles raus, was du wirklich so empfindest, einfach extrem dargestellt. Und er ist jetzt einer der absoluten Bösewichte, weil er einfach ein arroganter Sack ist, der sich selber als der Held der Hauptstadt bezeichnet, der TV-Superstar und so weiter und so weiter. Und genau, da hast du so eine klassischen, wie aus einem Marvel-Film, so einen klassischen Bösewichter, die wirklich das einfach rauslassen, was manche vielleicht denken, aber nie tun würden. Ja, und dann, genau, als Gegner hast du dann diese klassischen, es gibt diese klassischen Helden. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, als ich damals Wrestler wurde, inspiriert übrigens von Terence Hill, ja, Terence Hill, okay, und Spencer, die Filme haben mich und meinen Bruder damals inspiriert, und ich fand Terence Hill, die waren ja auch beide so eine Art Superhelden, oder? Die waren ja so super stark und irgendwie
unbesiegbar. Ja, dünn und super stark und dick, genau, und super stark.
Genau.
Und hat das immer geklappt.
Genau, und daran hatten wir uns orientiert, und ich fand dann, also alle, auch die Western-Filme und so, fand ich auch immer alles spannend, ne? Und ich wollte genau in dieser Rolle sein. Ich wollte der gute, liebe, nette sein, der wirklich so gut ist, also auch technisch gesehen, dass er einfach alles Böse besiegen kann. Das war wirklich mein tiefes inneres Bedürfnis, das nach außen zu tragen. Und so war ich natürlich dann einer der Guten beim Wrestling, ja, der sogenannten Babyfaces. Hm. Und so entwickeln sich die Charaktere. Also das ist schon ein Teil von dir selbst.
Ja, da steckt schon eine ganze Menge Arbeit in dem Auftreten, in dem Charakter drin, die es noch zu dem sportlichen Arbeiten kommt.
Absolut, absolut. Also sagen wir mal so, wenn jemand zu uns ins Training kommt, dann muss er erstmal das Fallen lernen. Und das erstmal, okay, du kannst sagen, 6 Monate lang machst du fast nichts anderes. Ja, also wirklich nicht viel anderes. Also nach ein paar Monaten, wenn du es ein bisschen drauf hast, dann kommt ein bisschen was Technisches dazu und so weiter. Aber die ersten 6 Monate wirst du, also wenn du schon viel, viel Vorerfahrung hast durch einen anderen Sport wie Judo oder so, dann also gibt es kaum jemand, der weniger.
Dann kann ich mir ja Zeit sparen.
Ja, okay, gut. Genau, und dann kommt die weitere Technik erstmal. Und da geht es dann viel erstmal Defensive und dann kommt die Offensive. So, wenn jetzt kannst du technisch wresteln, aber damit kannst du nichts im Ring anfangen. Ja, weil du musst ja entertainen können. Du musst also das Publikum wahrnehmen können und du musst dann auch den Charakter, wie gesagt, den man größtenteils, also besonders wir hier bei uns in der GWF, aus der echten Persönlichkeit immer entnehmen wollen, damit es auch authentisch ist, den musst du ja aber dann auch gleichzeitig ja irgendwie spielen, den spielst du ja dann. Beim Auftritt spielst du den, die spielst du auch im Ring, und das darfst du auch nicht vernachlässigen. Das heißt, wenn du ein guter Wrestler bist, der wirklich was auf dem Kasten hat und der gut reinhaut und gut einstecken kann, aber während des Kampfes nicht imstande bist, diesen Charakter auch nach außen zu tragen, dann wirst du wenig Aufmerksamkeit kriegen vom Publikum und dann kommst du auch nicht weit.
Ja. Dann habe ich eine Frage an dich, die eigentlich hier auch fast jeder kriegt, aber bei dir gemünzt eher aus Wrestling. Wer ist denn für dich der größte Wrestler aller Zeiten?
Ach, das ist sehr schwer zu sagen, wobei, wenn ich einen Namen nennen müsste, dann wäre es Mitsuharu Misawa. Das ist ein japanischer Wrestler.
Okay.
japanische Wrestling-Legende. Das gab es also die goldenen Zeiten in Japan. Das war Mitte der 90er. Das war halt die Zeit, wo wir auch angefangen haben. Und da gab es also 5 Wrestler, die ein Niveau hatten, das bis heute einfach nicht erreicht ist. Und der König von denen, kannst du sagen, war Mitsuharu Misawa. Das sind wirklich unglaublich knallharte Schlachten, die stellenweise eine Stunde gingen. Das war einfach eine Intensität und ja, das war einfach, es war genial. Er war einfach ein Genie im Ring. Also weil sein Charakter bestand daraus, also er hat eine grüne Hose angehabt, also die haben sich tatsächlich in den Farben schon unterschieden.
Okay.
Und sein Charakter war einfach, er hat seinen Charakter durch die Technik ausgedrückt. Also das so zu schaffen, ist einfach wirklich sehr, sehr schwer. Also wir als Europäer oder als Deutsche oder besonders als Amerikaner arbeiten viel unseren Gimmick mit, indem wir auch reden und indem wir Promos machen und Interviews geben und so, da viel unseres Charakters transportieren wir über solche Mittel. Und das haben die gar nicht genutzt oder man kann auch sagen, gar nicht gebraucht, weil die einfach durch die Technik das so krass nach außen getragen haben. Und das deswegen ist eigentlich Mitsuharu Misawa. Wobei, anfangs sagte ich ja schwer zu sagen, rein vom Stil her habe ich Kenta Kobashi ein bisschen mehr bevorzugt.
Okay, bei dir ist es also die japanische Linie ausgeprägt.
Genau. Ja, das sind genau meine Helden gewesen.
Da sprechen wir gleich nochmal mehr drüber, über Stile und ja, was ist fake, was ist nicht fake und auch über was die GWF so macht. Nach einer kurzen Werbung. Bis gleich.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Ahmed Scheer von der German Wrestling Federation. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie ernst es jetzt doch ist und wie sehr ja es diese falsche Wahrnehmung in Deutschland durchaus gibt zwischen der Realität des wirklich harten Sport und Entertainment und diesem, ja, es ist ja irgendwie nur eine Kirmesveranstaltung. Nun sagtest du ja schon, es gibt verschiedene Stile, den japanischen oder asiatischen, sehr technischen Stil, diesen spektakulären High-Flying artistischen Stil in Mexiko, dann den nordamerikanischen, wir hauen den alle auf alles drauf, in Anführungsstrichen Stil. Ist das wichtig, dass es diese verschiedenen Stile gibt oder ist es eigentlich total egal?
Ja, also ich sag mal, besonders in der heutigen Zeit ist es in Anführungsstriche egal, also man muss sich ja nicht dran halten, aber es hat sich ja so über all die Jahrzehnte so etabliert, dass du, wenn du eine Show machst, dann möchtest du auch irgendwie ja alles anbieten, beziehungsweise also nicht jeder Promoter, aber jetzt wir zum Beispiel, wollen möglichst jeden Fan auch das bieten, was er mag, was er liebt. Das heißt, wenn ich jetzt ein großer Fan des japanischen Wrestlings bin und einfach nur den ganzen Style darauf abstimme und vielleicht einige Japaner dann dazu buche, dann werde ich doch nicht zwingend eine große Masse treffen. Ja, und wir wollen ja Wrestling veranstalten für die Fans. Wir wollen also den Geschmack des Berliner Publikums treffen. Und da haben wir einfach die Erfahrung auch gemacht, so wie in vielen, vielen anderen großen Städten, dass einfach die Mischung das ausmacht. Und da ist es so, wir haben also mexikanischen Highflyer da, wir haben Leute, die den japanischen Stil gehen, kein Japaner jetzt ehrlich gesagt, also schon lange nicht mehr. Und dann haben wir immer wieder Amerikaner, das heißt auch so WWE oder so, die wir zu unseren Shows buchen. Und versuchen wirklich eine bunte Mischung aus allen zu haben. Also deswegen ist es irgendwie ja schon wichtig, dass es die Stile gibt, weil es dann doch auch so extreme Geschmäcker gibt. Also es gibt Leute, für die ist Wrestling einfach nur das mexikanische Wrestling und alles andere ist okay oder es ist lustig oder interessant oder wie auch immer. Und das Gleiche gibt es natürlich dann auch in der Form von amerikanisches Wrestling. Nur amerikanisches Wrestling, wie wir es aus der WWE kennen, ist Wrestling, alles andere ist interessant, aber brauche ich nicht. Ja, und wie gesagt, wir wollen halt die Mitte treffen. Das heißt, wir haben eine Schule.
Ja. Wie bei so einem guten Superheldenfilm, du brauchst diese Mischung. Du brauchst den Typen mit Pfeil und Bogen, du brauchst so einen Superman-Typen, du brauchst so einen vor sich hingrübelnden Batman-Typen und dann hast du ein gutes Superhelden-Team so ungefähr.
Genau. Also wenn es ein Film wäre, so ein Superhelden-Film, dann wäre das auf jeden Fall so ein Avenger-Film. Genau, und das ist also, das ist auch der Punkt, den wir bei uns in der Trainingsschule, also ich und mein Bruder haben seit 1997 die Schule hier in Berlin. Und die Jungs und Mädels, die wir da ausbilden, denen bringen wir tatsächlich alle Stile bei. Also erstmal, damit sie das können, die sollen es einfach erstmal können, weil wenn du irgendwann mal im Ring stehst mit einem Mexikaner oder so, dann solltest du auf jeden Fall fähig sein, den Stil in irgendeiner Form mitgehen zu können. Wenn du auch deiner Linie weiterhin treu bleiben solltest, selbstverständlich, aber du musst es können. Und außerdem musst du ja selber auch sehen, als Wrestler, wenn du Wrestling guckst, also ich habe damals auch WWE geguckt, also ich bin auch durch WWE erst zum japanischen Wrestling geguckt. Und damals, also um darauf nochmal einzugehen, war Undertaker mein Held und natürlich Hulk Hogan, wie bei jedem anderen auch.
Und, nö, bei mir allerdings nicht, aber das ist was anderes.
Okay. Genau, ja, später kam natürlich dann, als ich mich mehr mit dem Wrestling befasst habe, Bret Hart und Shawn Michaels und alle dazu. Ja. Ich habe also das Wrestling kennengelernt und also durch WWE und bin aber ein großer Japan-Liebhaber geworden und habe dann meinen Stil auch sehr an den sogenannten japanischen Strong-Style angelehnt. Und das da hätte ich nicht die Möglichkeit, alle Stile kennenzulernen, alle auch zu trainieren, zu wrestlen oder einfach zu beherrschen, dann hätte ich also nie im Leben die Karriere haben können, die ich gehabt habe, weil ich mich da ja wirklich so austoben konnte, beim Style, der mir auch gelegen hat.
Mhm. Jetzt aber nochmal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Mhm. Wie fake ist das oder wie fake ist das nicht? Wie weh tut das eigentlich? Also, weil du hast ja da Matches, die dauern so eine Viertelstunde, 20 Minuten im Zweifelsfall. Und da wird ja zumindest optisch so viel ausgeteilt. Nach 15 Sekunden wäre für mich das Ding schon vorbei.
Mhm. Ja, also, du darfst halt nicht vergessen, das hatte ich ja auch vor der Werbepause schon gesagt. Das Training ist knallhart. Das heißt, wir trainieren ja erstmal wirklich fallen, dann Offensive und dann Defensive. Und das ist ja ein extrem hartes Training. Das heißt, wir haben auch ein Workout. Wir nennen es Warm-up bei uns. Das Warm-up, das ist so hart, dass wir dadurch schon so viele Leute selektieren. Das bedeutet, in der Schule hatten wir, jemand hat es mal vor kurzem gerechnet, also in all den Jahren hatten wir über 700 Leute. Und aktuell haben wir, jetzt nach Corona schwer zu sagen, aber zuletzt waren es 42. So, die anderen 600 noch was, die sind weg, weil du selektierst dadurch automatisch, weil es so anstrengend doch ist. Aber das muss es sein, weil du, wie du schon gerade sagst, du bist da im Ring und musst einfach körperlich so viel leisten, dass du, also wenn dein Körper nicht topfit ist, da einfach nicht weit kommst, also ohne ständig verletzt zu sein oder gar irgendwie, also noch schlimmer, irgendwie Schäden zuzuziehen. So, das heißt also, wir sind erstmal topfit, das ist ganz, ganz wichtig. So, das macht es erstmal möglich, dass man überhaupt so lange im Ring stehen kann. Also 15 bis 20 Minuten oder länger auch teilweise. Hm. Genau, die eigentliche Frage, es ist halt Sport. Es ist Sport. Ja, und wie bei jedem anderen Sport, der professionell betrieben wird, gibt es immer irgendwann mal die Frage, auch wie viel davon ist fake beim Boxen oder wie viel ist getürkt beim Fußball und so weiter. Also wie weit geht man, wenn man wirklich damit schon Geld verdient? Ist man dann auch bereit, so weit zu gehen, dass man seine Karriere irgendwie für jeden Kampf oder so aufs Spiel setzt? Oder ist man da so Profi, dass man sich da eher zurückhält und sagt, okay, uns ist klar, wir unterhalten das Publikum in erster Linie und darauf konzentrieren wir uns mehr als jetzt den sportlichen Aspekt. Wrestling ist, wie gesagt, Entertainment. Es geht darum, die Leute zu unterhalten. Ja, und das auf einem Niveau, dass einfach, wenn du Wrestling schaust, dann denkst du bestimmt, oder der eine oder andere denkt bestimmt, das kann ich auch, aber jeder, der es mal versucht hat, wird sehen, wie viel noch dahinter steckt. Also jeder, der mal versucht, einen auszuheben oder so, sieht, wie viel Kraft dahinter steckt. Und wenn du so einen Kampf siehst, wo die sich wirklich gegenseitig rumschmeißen, rumkicken und Powerbomben und was weiß ich nicht alles, dann wirst du also als jemand, der ein bisschen versiert im Bereich Sport ist, schon merken, dass da viel dahinter steckt.
Also es ist so, schon eher wie eine Art Tanz, oder? Also dass du weißt, ich mache das, darauf reagiere ich so, damit es gut aussieht und das dann da reinpasst und vorher machen wir uns ein paar Gedanken noch um Story und
Tanz habe ich auch oft gehört, auf jeden Fall. Also den Vergleich mit Tanz habe ich so oft gehört. Ja, ist an und für sich nicht falsch. Wobei, das ist dann zu simpel gesagt, weißt du, das klingt dann, weil Tanz ist ja auch gar kein Gegeneinander. Fakt ist, ich habe im Ring gestanden mit Leuten, die mir einfach auch wehtun wollen oder wollten oder es versucht haben oder wie auch immer. Oder und dann wehre ich mich in dem Moment im Ring. Das hast du mit dem Tanz ganz sicher nicht. wahrscheinlich. Genau, ich hasse mein Gegenüber in den meisten Fällen nicht, auch wenn es das auch gibt. Es gibt Leute, auch bei der WWE, die im Ring stehen, die sich eigentlich wirklich echt hassen. Die erzählen so eine Story und die Story ist eine ganz andere wahrscheinlich, aber in es gibt auch Leute, die wirklich im Ring stehen, die hassen sich. Die hassen, wofür der andere steht und so weiter und so weiter. Und das muss ich mir vorstellen. Natürlich arbeitet man irgendwie doch ja miteinander im Ring, weil wir ja, wie gesagt, das Publikum entertainen wollen. Aber trotzdem gibt es immer wieder so Momente, wo du im Ring stehst, wo jemand dir so böse eine rein hat, wo du denkst, okay, alles klar, okay, also willst du mal so zeigen, wie hart du bist, wie tough du bist. Okay, kann ich auch. Mhm. Du haust dann auch ein Stück härter zurück. Und dann kommt wieder natürlich das Feedback. Und dann steigert man sich da schon ein bisschen rein, dass manchmal das auf ein Niveau hochgeht, dass dann, das ist einfach dann, ich sag mal so, an übertriebene Härte dann grenzt. Aber du musst halt natürlich noch die weiter ein Profi bleiben und nicht so weit gehen, dass sich jemand verletzen kann, weil das darf natürlich auch nicht sein. Kein Promoter ist zufrieden mit dir, wenn er dich bucht für, keine Ahnung, eine 10-Tages-Tour und beim Tag 2 machst du einen seiner wichtigen Leute da irgendwie kaputt. Das wird kein Promoter für gut scheißen.
Das ist
egal, was für eine Argumentation du hast. Ja. Genau.
Ja. Nun ist das ja, da haben wir ja schon festgestellt und wissen wir und wissen vielleicht auch viele so, da ist ja immer viel Story drin und auch so ein Kampf hat ja eine gewisse Story, gut gegen böse, deswegen bla bla bla. Nun wird ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, du hast 2 Wochen Tour, da ist ja deine Story in so einem Ding, die kämpft gefühlt jeden Tag oder alle 2 Tage. Diese Story choreografieren, wenn du das jeden Tag machst, das ist unmöglich. In so einem Kampf, wie viel ist da in Anführungsstrichen durchchoreografiert? Ist es nur der Anfang und das Ende? Oder auch noch ein Mittelteil oder 3 oder 4 Mittelteile? Oder ist es wirklich vom ersten, vom Gong Anfang bis zum Gong-Ende?
Das erkläre ich oft gerne mit einem Beispiel. Und zwar, wenn The Rock heute hier wäre, dann würde ich oder jeder meiner Kollegen im Ring steigen können und mit ihm sofort ein Match bestreiten können.
Mhm, wahrscheinlich.
Ja, es würde sofort funktionieren. Also ohne irgendwas zu bereden, zu besprechen oder wie auch immer. Man könnte sofort in den Ring rein und könnte sofort wrestlen. Und das wird ein schönes Match sein wahrscheinlich. Das heißt also, so viel Story braucht man nicht. Also gewisse Dinge sind, ich sag jetzt mal, selbstverständlich im Wrestling. Ja, du hast die Anfangsphase, in der man sich abtastet. Klar. Du hast die Mittelphase, in der du genau deinen Charakter darstellen kannst und spielen kannst. Du hast die Endphase, wo es einfach spannend wird, wer macht das Ding. Ja, ich komme mit einem großen Move und dann kommt das Cover 1-2, Kick out und dann versuche ich den nächsten zu starten. Der reversed, er kommt mit seinem großen Move, wieder Cover und so weiter. Das ist dann so die Finish-Phase, wo dann alles, was sich dann vorher aufgebaut hat, dann zum großen Finale kommt. Das ist so selbstverständlich, das weiß jeder Profi. Und genau dazu braucht man nicht viel.
Aber die 2 Kämpfer unterwegs, also während des Kampfes, die geben sich schon irgendwo so leichte Zeichen, wo wir jetzt hingehen.
Muss man nicht, ehrlich gesagt. Okay. Als Profi beherrschst du das, das ist ja auch ein Gefühl, das ist auch eine Frage, wie das Publikum reagiert, weißt du? Das heißt, du musst aufs Publikum auch eingehen. Also es gibt auch, keine Ahnung, wenn du bereit bist, eine halbe Stunde Match zu bestreiten und du merkst, das Publikum ist einfach, sag jetzt mal, irgendwie so gelangweilt, warum auch immer, die Performance ist Schrott oder die Show hat dir nicht gefallen oder keine Ahnung, kann dir sonst was zu können geben, dann, keine Ahnung, dieses Match war schon nach 10 Minuten. Genau, und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, man darf auch nicht vergessen, dass wir als Wrestler haben ja die Möglichkeit, oder das machen wir auch gerade, besonders wenn wir halt mehr als im Bereich Film unterwegs sind, also als Stuntmänner. Das heißt also, ein Wrestler ist ja dadurch, dass er Entertainer ist und dass er gleichzeitig lernt, auch mit der Kamera als auch mit dem Publikum zu arbeiten, hat er natürlich Fähigkeiten, die jetzt andere Sportler jetzt erstmal nicht haben. So, und das ist natürlich ein großer Vorteil natürlich, jetzt aufgrund, also arbeitstechnisch gesehen. Aber Fakt ist ja auch, dass du einfach beherrschen musst. Das ist natürlich nicht leicht. Also sowohl den sportlichen Aspekt als auch diesen Entertainment-Part. Weißt du?
Also ist das quasi so, wie bei vielen anderen Kampfsportarten, ein lebenslanges Lernen, um es dann zur Perfektion zu schaffen, die eigentlich gar keine Perfektion ist, sondern danach geht's weiter.
Ja. Damit ist es dann wie generell bei uns, man lernt ihn aus, wenn du denkst, du bist, dann hast du auch zu versuchen, jemand zu werden. Gerade im Bereich Wrestling ist das so ein Punkt, Wrestling entwickelt sich immer weiter. Mhm. Das heißt, das Wrestling, gerade im Jahr 2000, zum Beispiel Anfang des Jahres 2000, da gab es eine Promotion in Amerika, die heißt ECW, und die war sehr bekannt für extrem hartes Wrestling. Also das war lächerlich hart stellenweise. Also,
gab es teilweise auch mal Stacheldraht und kaputte Flaschen und so.
Und da war das halt dann so beliebt und berühmt und es ging so durch die Welt, jetzt sage ich mal, und da hat sich dann jeder auch dann orientiert. Das heißt also, es war jetzt in dem Form damals eine Weiterentwicklung des Wrestlings und daran hat sich dann jeder orientiert, bis es dann irgendwann mal diese Form des Wrestlings eher verpönt war, weil man gesagt hat, okay, mit Stacheldraht oder irgendwie sich eine Flasche auf den Kopf haben, das kann irgendwie jeder. Dazu brauchst du technisch nicht viel. Dann war das verpönt, dann war dann gab es halt durch UFC und Co. oder generell durch einfach einen Aufschwung im Kampfsport wieder europaweit, dass der Sport mehr im Vordergrund geraten ist. Und wie gesagt, da sind wir jetzt gerade auch so ein bisschen. Wir sind also jetzt gerade in der Stelle, wo das so viel wichtiger ist, wo die Leute sehr viel Wert drauf legen, dass der sportliche Aspekt einfach stimmt. Ja, und du musst stetig dich also auch bereit sein zu entwickeln, weil würdest du jetzt heute auf den Stand sein, hey, ich war damals der coolste Hardcore-Wrestler, den es gibt, und bin ich heute noch, dann wirst du nicht weit kommen. Du wirst also nicht viel Booking kriegen und du wirst nicht was Publikum damit ziehen können, weil einfach die Fans auch dem ein bisschen überdrüssig geworden sind.
Ja, es ist ja auch so, dass die WWE auch mittlerweile so Blutgimmicks und so solche Sachen, ECW-Sachen gebannt hat. Mhm. Wenn da mal Blut fließt, dann war es ein Versehen, so ungefähr. Mhm. Oder es ist von vornherein so geplant und nicht wild, auch halt, um ja Familien bei der Stange zu halten, weil ich glaube nicht, dass so viele kleine Kinder gucken würden, wenn da permanent blutige Typen durch die Gegend laufen würden.
Ja, ganz genau. Also die WWE orientiert sich ja sehr an das Publikum und die, wir schauen dann mal, wie viele Familien haben wir aktuell oder generell ist Kinder oder Familien sind bei der WWE schon immer ein wichtiger Aspekt gewesen. Also das hat sich immer wieder mal geändert. Das heißt, die WWE hatte in der Zeit, als dann ECW und Co. ein bisschen weiter oben waren, auch gemerkt, dass sie mehr, dass mehr erwachsene Leute wieder Wrestling gucken.
Das Ding Kinder, brauchte mehr Blut sozusagen.
Ja, ja, genau, genau. Die Kinder, die früher Wrestling geschaut haben, sind jetzt erwachsen geworden und die hatten Bock auf diese Sache, also das, was ECW dargestellt hat, und hat auch WWE mitgespielt. Und genau, dann irgendwann zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, okay, das ist nur eine begrenzte Zahl an Leuten, die man damit erreichen kann. Mit Familie und Co. kriegen wir einfach noch mehr Leute wieder in den Hallen und verkaufen mehr Merchandise, also sind sie dann wieder dann zurückgerudert, sage ich jetzt mal, und haben sich dann wieder dahin orientiert. Also die WWE ist da, die reagiert auf sowas da schneller, sage ich mal, und immer natürlich businessorientiert. Also es geht natürlich im Endeffekt darum, auch so viel wie möglich Geld mit Wrestling auch verdienen zu können, weil schließlich ist WWE ein unglaublich großer Apparat, der ja wirklich weltweit agiert. Und das ist eine riesen Firma. Also wir hatten jetzt auch einige Male mit denen in gewisser Form zusammengearbeitet. Und wenn man dann sieht, wie viel Arbeit da, wie viele Leute an so einer ganz, ganz kleinen Show da dran sind, dann merkt man doch, wie groß das Ganze ist. Das ist schon gigantisch groß. Also der YouTube-Kanal der WWE ist, glaube ich, der fünftgrößte in der Welt. Oder so.
Ja, irgendwie sowas. Das habe ich auch bei der Recherche festgestellt. Und die Filmproduktionsfirma von denen ist auch ziemlich groß. Die liegt sogar, glaube ich, vor NFL Films mittlerweile.
Genau, und die ist gar nicht mal so alt. Das darf man auch nicht vergessen. Weil ich meine, die gibt es schon länger, mehr oder weniger, aber jetzt musst du ja vergleichen mit anderen Filmproduktionsfirmen, die sie jetzt bereits aufgeholt haben.
Ja, klar.
Das ist also doch ein ganz junges Projekt, so gesehen.
Über sowas und was ihr bei der GWF macht, darüber reden wir dann gleich nach der Werbung.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Hallo, da sind wir wieder mit Ahmed Scheer von der German Wrestling Federation. Gerade so ein bisschen über Wrestling, die Stile, was es da so alles gibt, geredet. Nun möchte ich aber mal mit dir auf die German Wrestling Federation kommen. Euch gibt es seit 1995. Mhm. Da habt ihr ja schon viel gesehen und viel erlebt. Was kann eine Federation oder eine Promotion in Deutschland, was mich jetzt, wenn ich Wrestling interessiert bin und wresteln möchte, mir bringen, um vielleicht doch irgendwann mal bei NXT oder der WWE zu landen?
Ja, also wie du schon erwähnt hast, uns gibt es seit 1995. Da hatten wir zusammen noch so ein Fanclub, ein Wrestling-Fanclub, eigene Shows veranstaltet im Stadthaus Böcklerpark in Berlin. Das heißt, eine okay. ganz, ganz kleine Halle, gemeinnützige Halle. Und dann war die erste Show, war super. Da hatten wir ganze 20 Zuschauer gehabt, vorwiegend Verwandte, die wir gezwungen haben, dahin zu kommen. Und dann war die Halle auch irgendwann mal ausverkauft mit 200 Zuschauer, ein paar Jahre später. Das waren dann schon so wirklich große Erfolge für uns natürlich. Ja. Und dann dann hatten wir die Schule eröffnet, 97 tatsächlich schon, was ja relativ früh ist, weil wir ja selber noch in der Ausbildung waren. Aber das war halt wirklich, ins Wrestling reinzukommen, war unglaublich schwer. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es nur das Catching gab. Und die Catcher waren so eine eingeschworene Gemeinschaft, die jeden, der dazukommen wollte, einfach nur als Konkurrenz gesehen haben. Ich meine, ja, okay, macht auch Sinn, weil jeder, der jetzt reinkommt, wenn ich jetzt gebucht werde, wird irgendjemand anders nicht gebucht und dann verliert er natürlich seinen Lebensunterhalt, weil wirklich viel Wrestling oder Catching in dem Sinne gab es ja gar nicht, besonders zu der Zeit. Und das heißt, die haben uns echt das Leben so ein bisschen zur Hölle gemacht, weil wir waren einfach auch kleiner und leichter und sind also keine Catcher. Ja, bei Catcher sind 2 Meter groß und 180 Kilo schwer.
Und ihr seid nur 2 Meter groß, wenn überhaupt.
Genau, also wir sind also bei uns, wir sind halt ein Mittelgewichtler, das geht gar nicht. Wir gehören in die Zuschauerreihe. Wir sollen erste Reihe sitzen und Tickets kaufen. Das wollten sie nicht. Das haben sie sich gewünscht, aber wir waren ehrgeizig, haben durchgestanden und auch immer so den Respekt bei den Wrestlern oder den Catchern gewonnen. Und haben dann also wirklich, wir haben gearbeitet. Das heißt, beim Catchen gibt es auch Spuckeimer halten und sowas, ja, mit Runden. Und da haben wir also die Spuckeimer gehalten und Handtuch gehalten und so weiter. Und haben das gemacht ohne Bezahlung, weil wir wollten nur Training dafür bekommen. Ja, wir haben wirklich auf die Bezahlung verzichtet, wir haben Ring aufgebaut, Ring abgebaut. Wir wollten nur Trainings dafür bekommen. Die haben wir auch bekommen und wurden dann so gesehen also ausgebildet von den Leuten. Und haben dann, weil es wirklich so schwer war, da einzustellen, weil keiner einem die Chance geben wollte, gesagt, okay, es kann keiner Wrestler werden in Deutschland. Lass uns eine eigene Schule eröffnen, wo wir genau das, was wir lernen, auch wenn wir aktiv noch am Lernen sind, gleich weitergeben an Leute. Und dann haben wir wirklich damals, haben wir Miete genannt statt Beitrag oder so. Dann haben wir alle gleich viel Miete bezahlt, um den Raum zu bezahlen, den wir damals gemietet haben. Hm. Und wir selbst als Trainer, ich und mein Bruder, die gleiche Miete bezahlt, hauptsache wir können irgendwie Leuten was beibringen. Genau, und das hat sich dann entwickelt. Und dann waren wir halt wirklich auch gebucht gewesen. Ja, das fing auch 97 so richtig an, erst in Hannover und dann ging es alles rum. Dann mittlerweile war ich in über 24 Länder als Wrestler. Also auch so eine fantastische Länder wie Nigeria, ja, wo ich persönlich wahrscheinlich nie hingekommen wäre, wäre ich nicht Wrestler. Oder La Réunion, das ist eine Insel neben Madagaskar.
Genau, das ist doch irgendwo im Nirgendwo.
Ja, aber wunderschön. Also das ist, da waren wir im Januar, da waren dann 37 Grad oder so im Schatten und wunderschöne Insel. Und das sind also Sachen, die wir dann mit aller Zeit uns so irgendwie auch erarbeitet haben. Naja, wie auch immer. Wir waren sehr viel verbucht, ich und mein Bruder, und die Top-Leute, die wir so bei uns hatten. Das heißt, wir waren auch die Ersten, die Damen ausgebildet haben. Das Besondere daran ist, es gab keine Damen-Wrestling in Deutschland. Und wir haben auch keine Mädels bei uns gehabt. Also mussten wir die Mädels leider, in Anführungsstrichen, so ausbilden, wie wir alle Männer auch ausbilden. Das heißt, die mussten durch die gleiche harte Schule gehen wie alle anderen. So, das hatte zum Gegenzug gehabt, dass die einfach zu europaweit den Besten gezählt haben, weil sie einfach auf ein anderes Niveau auch ausgebildet wurden. Das heißt also, die waren dann Champion in Japan, die beiden Mädels, also waren 2 speziell, später gab es noch eine dritte dann dazu in der damaligen Zeit. Die waren, wie gesagt, weltweit auch unterwegs, die Mädels, und hatten sehr, sehr viel Erfolg gehabt dadurch. Ja. Da war dann natürlich immer die Frage, was sind die denn jetzt? Sind wir eine Wrestling-Promotion oder sind wir eine Trainingsschule? Weil eigentlich haben wir jetzt so viel Talente hervorbringen können, dass die so oft verbucht sind, dass wir gar nicht mal so viele Shows machen konnten, weil unsere Shows haben wir davon gelebt, unsere Leute hier einzusetzen. Aber wenn die so viel verbucht sind, ist ja kein Samstag oder so mehr frei, wo wir Shows machen, weil alle ja verbucht sind. Also waren wir wirklich tatsächlich irgendwann mal so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir sind eigentlich mehr eine Schule als eine Promotion. Und dann ging das auch eine Weile so. Und dann hatten wir aber aufgrund der Resonanz, die wir dann hatten, als Wrestler, ihr Einzelnen, eine Schule gehabt, die immer größer wurde. Also hatten wir irgendwann mal richtig viele Schüler gehabt und jetzt ist klar, wenn Leute aus Berlin gebucht wurden, da hat man mal die Top 5 oder so gebucht und da bleiben die anderen alle auf der Strecke. Also haben wir irgendwann mal gesagt, hey, wir müssen wieder Shows machen. Und zwar war das 2012, 13 rum. Wir müssen wieder Shows machen, die Leute müssen wieder gesehen werden. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen in den Böcklerpark. Wir machen diese ganz kleinen, billigen Shows und zwar für die Jungs und Mädels, die wir jetzt haben, damit die gesehen werden. So, und dann haben wir das gemacht. zwei, drei Shows und dann gab es da Schwierigkeiten mit dem Böcklerpark. Da wurde der Vertrag wurde irgendwie nicht verlängert und so weiter. Die Halle wird vielleicht aufgelöst, keine Ahnung. Neue Halle gesucht.
Probleme, die es immer gibt.
Ja, ja, das ist leider, also das ist ein Thema, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Das wird sehr schwer, weil du hast jedes Wochenende irgendwas Besonderes. Hier ist jedes Wochenende eine Box-Weltmeisterschaft oder Kickbox-Weltmeisterschaft oder so. Also das sind natürlich dann auch so, du musst damit konkurrieren und die Hallen, die sind ausgebucht in Berlin und Wrestling ist so speziell, dass es schwer ist, eine Halle auch zu finden, hätte ich gesagt. Dauerhaft, weil wir veranstalten ja schließlich jeden Monat. Naja, zurück zur eigentlichen Geschichte. Also irgendwann mal sind wir dann Böcklerpark raus, dann in einen anderen, in ein Zelt rein. Früher gab es Wrestling, beziehungsweise das Catchen, wurde auch auf den Zelten absolviert. Das heißt also, das war ein ganz normales Catchen in Zelten in Hannover. Dann haben wir gedacht, hey, warum nicht? Machen wir in Berlin auch wieder im Zelt rein. Das nannte sich Shake, das Shake. Und dann haben wir da veranstaltet und das wurde dann ganz schnell so ein kleiner Insider-Tipp, weil das war so ein bisschen Underground hat es gewirkt. Und da war einfach Wrestling da und da gab es eine Stimmung in diesem Zelt. Da waren so 350 Zuschauer maximal. Und da war eine Stimmung drin, also wirklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die Leute sind so ausgeflippt, die hatten Schilder dabei und alles. Die haben das so gefeiert, dass wir irgendwann mal gesagt haben, okay, wir sind immer ausverkauft mit 53 Zuschauern, wir brauchen eine größere Halle. Dann sind wir rübergegangen ins Huxley's, Huxley's Neue Welt in Berlin, also eine deutlich größere Halle. Da schaffst du über 1000 Leute rein. Und auch die Zahl haben wir irgendwann mal geknackt. Also wir hatten tatsächlich irgendwann mal ein paar Shows über 1000 Zuschauer. Und sonst haben wir in der Regel so 500, 600 Zuschauer, ehrlich gesagt, pro Monat. Naja, dadurch war die Promotion wieder voll da. Und jetzt haben wir also die Schule, die gut läuft, und die Promotion. So, und dann war das so, das war 2015 auch, hatte die WWE gesagt, wir machen ein Tryout in England und würden auch gerne ein paar Deutsche dabei haben wollen. Mhm. So, und da waren zwei Jungs von uns da gewesen, haben das Tryout mitgemacht und genau, 3 Monate oder so, gar nichts. Man war schön, die haben die Erfahrung gemacht, alles gut. Und dann kommt tatsächlich der Anruf, Axel Tischer wurde gefragt, ob er nicht nach Amerika kommen möchte. Die wollen einen Festvertrag geben, er soll zu NXT Amerika, also NXT US gehen.
Ja.
Und den Vertrag hat er unterschrieben und war damit der erste deutsche Wrestler, der es mit einem Vertrag zur WWE geschafft hat. Gab es auch einen schönen Bildbericht in der Bild, da stand dann drin, damals war nämlich Tim Wiese gerade groß in der Presse.
Ja, ich weiß, dieses kurze Intermezzo.
Genau, und dann stand da nicht Tim Wiese, sondern er ist der erste deutsche Wrestler. Und dann war da Axel Tischer und dann stand auch da, dass er in Berlin ausgebildet wurde. Der kam aus Dresden, irgendwann. Der kam zweimal die Woche aus Dresden runtergefahren nach Berlin, um zu trainieren.
Er war schon warm, als er ankam, wahrscheinlich.
Ja, also deswegen, also das war das Engagement hat sich am Ende, zahlt sich sowas immer aus. Ja? Das zahlt sich immer aus. Jemand, der so sehr da, also wirklich dran glaubt oder an sich arbeitet, der wird am Ende immer Erfolg haben. Das ist daran, glaube ich, ganz fest. Und es gibt viele Beispiele, die das bewiesen haben. Naja, wie auch immer. Axel war also der erste Deutsche, der es geschafft hat. Und ist dann von NXT rüber zu SmackDown. Also du hattest ja vorhin schon erwähnt, NXT ist halt so die Farmliga der WWE. Und wobei es als eigenes Brand mittlerweile super beliebt ist, ja, NXT. Und dann ist er rüber auch zu SmackDown und genau, also ist halt jetzt, sage ich mal, so eine ganz, ganz große Nummer dadurch, ist ja klar. Und sein Vertrag sieht natürlich ganz anders aus.
Ein Journalist hat mal geschrieben, SmackDown und Raw ist Hollywood, NXT ist Bollywood.
Ja, okay.
So vom Level her. Und ja, okay. Sieht man aber bei den Übertragungen auch, dass einer hat den Thunderdome und ist alles bunt und so weiter. Und NXT ist primär schwarz und gelb.
Genau. Ja, das passt gut. Interessant, ja. Schöner Vergleich. Ja. Naja, und mittlerweile jetzt also offiziell ist es erst seit einem Monat oder so, oder 6 Wochen, glaube ich, ist ein weiterer Schüler von uns jetzt von der WWE unter Vertrag genommen worden. Und genau, also die Erfolgschancen sind groß, wenn das Engagement stimmt, um deine Frage auch, die du anfangs gestellt hast, genau zu beantworten. Wer zu uns kommt zum Training oder zur German Wrestling Federation, nee, erstmal, wer zum Training kommt, hat die Chance, eine professionelle Ausbildung zu kriegen, mit der du praktisch weltweit agieren kannst und einfach arbeiten kannst und natürlich, wenn das Engagement deinerseits stimmt, auch zur WWE kommen kannst und da einen großen Vertrag unterschreibst. Axel Tischer ist übrigens, wie gesagt, immer noch da, sein Vertrag wurde also mehrfach verlängert. Wer zu unseren Shows kommt, da gibt es ein gutes Beispiel, da gab es einen Franzosen, der heißt Senza Volto. Das ist ein Franzose, der mit einer Maske auftritt, so ähnlich wie die mexikanischen Wrestler, der auch sehr spektakulär wrestelt. Der hatte früher auf Facebook, ich sag jetzt mal, der hat mich terrorisiert. Also wir kriegen unglaublich viele Anfragen von Wrestlern weltweit. Das ist natürlich echt schön und ehrt einen auch, wenn du da Anfragen kriegst von Ex-WWE-Wrestlern, die du als Kind früher so zugejubelt hast Und jetzt auf einmal kriegst du Anfragen, die wollen gerne für dich arbeiten. Da fühlt man sich auf jeden Fall sehr geehrt. Wie auch immer, viele junge Leute, die natürlich auch bei unseren Shows wrestlen wollen, weil wir haben halt, also das Besondere an unserer Promotion in der German Wrestling Federation ist, dass wir sehr viel Wert auf unser Produkt legen. Das heißt also unser filmisches Produkt. Das heißt auf YouTube, unser YouTube-Kanal, da wirst du auch merken, dass wir wirklich ein schönes Niveau haben an Videos. Ja, also das heißt an Trailern und alles weitere. Und das ist klar, jeder Wrestler, der junge Wrestler möchte natürlich irgendwann mal ein solches Video von sich im Internet haben, weil das ist ja dann praktisch auch Reputation irgendwo.
Du sagtest ja, dass da auch ein paar Deutsche es mittlerweile schaffen. Wie siehst du denn, ich meine, ihr durftet ja auch wegen Corona nicht weitermachen, deswegen hat die WWE ja auch den Thunderdome in einem Baseballstadion gebaut und ohne Zuschauer mitgemacht, teilweise dann die NXT auch irgendwie das Gefühl aus einer Turnhalle, ihre ja Promotions und so weiter gemacht. Ihr habt halt relativ wenig bis gar nichts gemacht, außer diverse Videos. Wie geht's denn bei euch weiter? Wie sieht denn die Zukunft für euch aus?
Genau, also wir haben die letzten Shows, die wir hatten, die war im September und Oktober. Da durften wir halt mit Corona-Regelung ein paar Zuschauer reinholen. Genau, aber das ist jetzt leider auch nicht mehr möglich. Wir haben das folgendes geplant, und zwar jetzt im Mai tapen wir Matches, die wir dann live online stellen werden. Das heißt, also da kommen wir wieder zum Thema Stories und so weiter. Wir haben natürlich unsere Story ausgelassen, wie können wir das machen, dass wir da irgendwie, was das Wrestling auch braucht, irgendwie eine Art Publikum da haben werden, ohne jetzt groß die Statisten da irgendwie einkaufen zu müssen, die dann, weil theoretisch darfst du ja keine auf öffentlichen Shows machen, sondern können.
Da hat die WWE ja einfach NXT-Leute bei den großen Shows hingestellt.
Ähnlich werden wir das machen, genau. Nur, dass es in der Story verpackt ist, warum die Leute da stehen, sich das anschauen werden. Genau, aber dazu mehr möchte ich erstmal nicht verraten.
Ist okay.
Das wird dann alles auf YouTube zu sehen sein, kostenlos werden wir das hochladen. Und da arbeiten wir gerade heute übrigens noch dran, wie viele Shows das genau sein werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es 10 einzelne Shows sein werden, die wir entweder zweimal die Woche oder einmal die Woche auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen werden. Gegebenenfalls auch auf Amazon Prime. Das müssen wir erstmal besprechen. Aber das ist jetzt erstmal der Plan. Dann hätten wir erstmal Material da, je nachdem, wie häufig wir es ausstrahlen werden, haben wir so 5 bis 10 Wochen erstmal Platz. Und dann die große Hoffnung natürlich, dass irgendwie im Sommer, Juni, Juli oder so irgendwas mit Live-Shows funktioniert. Wenn machbar, dann glaube ich auch nur, dass es so sein wird wie in den September- und Oktober-Shows. Da durften wir also immer Zweierplätze aufstellen. Und dann waren das, glaube ich, insgesamt 130 bis 50 Zuschauer. Dafür haben wir Doppelshows gemacht. Ja, das heißt also zwei kurze Shows jeweils, weil wir auch die Fans gebeten haben, nicht Tickets für beide Shows möglichst zu kaufen, damit wir jeder die Möglichkeit hat, Wrestling zu sehen. Wir haben das Ganze auch noch live gestreamt. Ja, also das halte ich für möglich im Sommer, aber wir alle wissen ja wirklich nicht, wie es weitergeht. Das ist auch gerne so dazu. Genau. Aber ja. Wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, im Bereich Film sind wir auch viel unterwegs. Das heißt, irgendwie was steht ja immer wieder da an. Und das heißt, einige Wrestler sind da immer ein bisschen am Tun und Machen. Das heißt also, das ist das einzig Schöne daran, dass aufgrund des Entertainment-Faktors die Wrestler nicht nur vom Wrestling abhängig sind, sondern tatsächlich noch so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten haben, wobei man beim Film leider auch sagen muss, dass viel umgeschrieben wurde und ganz, ganz wenig Action läuft.
Ja, weil das natürlich halt viel mit Kontakt und so zu tun hat.
Genau.
Es war mir echt eine Freude, mit dir über Wrestling zu reden. Und wenn man wieder gucken darf, live und nicht nur im Fernsehen mit seinem Sohn auf dem Schoß, dann komme ich auf jeden Fall mal in Berlin vorbei, vor allen Dingen, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin. Und dann sehen wir uns das mal ganz, euer Schauspiel langsam live an. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
Ja, also an und für sich, allen Wrestling-Fans, die wir haben, möchte ich mich bedanken, weil wir haben echt viel Support erhalten in den letzten Monaten. Was keiner kennt diese Situation, in der wir ja alle gerade stecken. Und da fand ich das doch sehr schön zu sehen, dass was im Endeffekt, wenn man jemanden braucht, dann doch irgendwie viel mehr Leute da sind, als man vielleicht manchmal glauben würde. Deswegen erstmal danke dafür. Und an all den Leuten, die jetzt vielleicht wie du, ich unterstelle das jetzt einfach mal, früher Wrestling geschaut haben, aber jetzt irgendwie davon weggekommen sind, kommt wirklich zur German Wrestling Federation, schaut euch die Shows an, weil es geht jetzt gar nicht um den Nostalgiefaktor, sondern darum, dass Wrestling sich ja auch weiterentwickelt hat und du einfach eine Form des Entertainments sehen wirst, dass die nichts anderes, also keine andere Show so dastehen könnte. Und deshalb also sind alle herzlich willkommen bei der German Wrestling Federation.
Ja, kann ich komplett unterstreichen, denn ich habe früher auch Hulk Hogan, The Rock und Stone Cold und so geguckt und mir meine Gedanken darüber gemacht. Dann lange nichts. Dann kam ein Sohn in mein Leben und ich habe wieder Wrestling geguckt. Es ist was komplett anderes. Es ist auch gefühlt härter zu sehen. Also es ist realistischer zu sehen. Guckt es euch an. Tut es euch an. Viele Box-Fans wechseln gerade auch zum Wrestling, sich das anzusehen.
Ja, absolut. Ja, haben wir auch ganz viele.
Gebt Wrestling eine Chance. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt demnächst wieder weitergeht, geht auch mal zu einer Promotion bei euch in der Gegend. Hat Spaß gemacht, Ahmed. Ich hoffe, bei euch geht es demnächst weiter und wir hören uns auf jeden Fall nochmal.
Alles klar, sehr gerne.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.